Er führte sie auf den Aussichtspunkt, wo das Opfer in das sterile Neonlicht der mobilen Scheinwerfer getaucht war. Der Tote lag etwa 1,5 Meter von dem Steilabfall am Rand des Aussichtspunkts entfernt, auf der orangefarbenen Erde. Auf dem Stausee am Fuß der steilen Böschung spiegelte sich das Mondlicht. Und hinter dem Staudamm breitete sich die Stadt wie eine Decke von Millionen Lichtern aus, die in der kühlen Abendluft funkelten. Als sie den Rand des Lichtkreises erreichten, streckte Bosch den Arm aus, um Walling zurückzuhalten. Das Opfer war von einem der Rechtsmediziner auf den Rücken gedreht worden. Gesicht und Stirn des Toten wiesen zahlreiche Abschürfungen auf, aber trotzdem glaubte Bosch in ihm den Mann erkennen zu können, der auf den Fotos der Namensschilder im Handschuhfach zu sehen gewesen war. Stanley Kent. Sein Hemd war offen und darunter war die blasse weiße Haut seines unbehaarten Brustkorbs zu sehen. Auf der Seite des Oberkörpers, wo der Rechtsmediziner eine Temperatursonde in die Leber gestoßen hatte, war ein Einstich zu erkennen. »Abend, Harry«, sagte Joe Felton, der Rechtsmediziner. »Oder vielleicht sollte ich schon guten Morgen sagen. Wer ist Ihre Freundin da? Ich dachte, Ihr neuer Partner wäre Iggy Ferras.« »So ist es auch«, antwortete Bosch. »Das hier ist Special Agent Walling von der Tactical Intelligence Unit des FBI.« »Tactical Intelligence? Was lassen die sich eigentlich noch alles einfallen?« »Ich schätze mal, das ist irgend so eine Heimatschutzveranstaltung. Sie wissen schon, nichts fragen, nichts sagen, diese Nummer. Sie meint, vielleicht kann sie uns die Identifizierung des Toten bestätigen.« Walling bedachte Bosch mit einem Blick, der sagen sollte, er sei kindisch. »Ist es okay, wenn wir reinkommen, Doc?« fragte Bosch. »Klar, Harry. Wir sind hier so gut wie fertig.« Bosch wollte einen Schritt nach vorn machen, aber Walling kam ihm zuvor und trat vor ihm in den grellen Lichtschein. Ohne zu zögern stellte sie sich neben die Leiche. Sie öffnete den Ordner und nahm ein farbiges 18x24-Porträt heraus. Dann bückte sie sich und hielt das Foto neben das Gesicht des Toten. Bosch stellte sich neben sie, um ebenfalls einen Vergleich vorzunehmen. »Er ist es«, sagte sie. »Stanley Kent.« Bosch schaute zu Felton hinab, der neben der Leiche kauerte. »Und, Doc, können Sie uns schon sagen, womit wir es hier zu tun haben?« Bosch beugte sich zu der Leiche hinab, um besser sehen zu können. »Wir haben hier einen Mann, der aus bisher unbekannten Gründen hierher kam oder auch gebracht wurde und dann gezwungen wurde, niederzuknien.« Felton deutete auf die Hose des Opfers. Beide Knie wiesen Spuren orangefarbener Erde auf. »Dann schoss ihm jemand zweimal in den Hinterkopf und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. Die Gesichtsverletzungen, die Sie sehen können, zog er sich zu, als er auf dem Boden aufschlug. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits tot.« Bosch nickte. »Keine Austrittswunden«, fuhr Felton fort. »Wahrscheinlich was Kleineres, eine 22er zum Beispiel. Die Kugeln sind von der Innenwand des Schädels zurückgeprallt. Sehr wirkungsvoll.«
»Todeszeitpunkt?« fragte er Felton.
»Der Lebertemperatur nach zu schließen etwa vor 4 bis 5 Stunden«, antwortete der Rechtsmediziner. »Gegen 20 Uhr.«
Das gab Bosch zu denken. Er wusste, um 8 Uhr war es bereits dunkel und alle Sonnenuntergangsfans waren wahrscheinlich längst wieder fort. Aber die zwei Schüsse mussten in den Häusern in der unmittelbaren Umgebung des Aussichtspunkts zu hören gewesen sein. Doch niemand hatte bei der Polizei angerufen und die Leiche war erst 3 Stunden später von einem zufällig vorbeikommenden Streifenwagen entdeckt worden.
»Ich weiß, was Sie jetzt denken«, sagte Felton. »Warum hat niemand den Knall gehört? Dafür gibt es möglicherweise eine Erklärung. Dreht ihn doch mal auf den Bauch, Jungs.«
Bosch richtete sich auf und trat zur Seite, während Felton und einer seiner Assistenten die Leiche herumdrehten. Bosch sah Walling an und einen Moment trafen sich ihre Blicke, bevor sie wieder auf den Toten hinabschaute. Jetzt waren die Schusswunden am Hinterkopf sichtbar. Das schwarze Haar des Opfers war blutverklebt. Über den Rücken seines weißen Hemds waren extrem feine Spritze einer braunen Substanz verteilt, die sofort Boschs Aufmerksamkeit erregten. Er war schon an zu vielen Tatorten gewesen, um sie noch zählen zu können. Und er glaubte nicht, dass die Spritze auf dem Hemd des Toten Blutflecken waren.
»Das ist doch kein
kein Blut, oder?« sagt er zu Felton. »Nein, das ist kein Blut«, bestätigt ihm der Rechtsmediziner. »Ich bin ziemlich sicher, dass Sie im Labor feststellen werden, dass es ganz ordinäres Coca-Cola ist. Der eingedickte Rest, der sich auf dem Boden einer ausgetrockneten Dose oder Flasche absetzt.«